Ja, es wäre gut, wenn Sie jetzt alle Platz nehmen würden. Wir würden dann mit dem zweiten Teil weitermachen. Ärztlicher Rat aus ganzheitlicher Sicht. Wie gesagt, wer noch eine Frage hat, leise nach vorne kommen und die Frage hier vorne abgeben. Ja, dann, Dr. Ensel, möchte ich Sie bitten, zu den Fragen die entsprechenden Antworten zu geben.
Ja, wollen wir wieder bitte Platz nehmen und uns gemeinsam noch ein bisschen kundig tun. Berechtigterweise sind die Fragen gekommen, wie macht man das denn nun eigentlich mit der Mistelbehandlung? Ich habe Ihnen schon gesagt, die Mistel als orale Therapie in Form von Tropfen und von Tees, auch dazu sind Fragen gekommen, die ist nicht bei der Krebserkrankung einsetzbar. Ist natürlich einsetzbar, aber darüber gibt es keinen Nachweis, dass die auch hilfreich ist. Das wird nicht ausreichen. Was nötig tut, ist, dass man es injiziert, spritzt. Das kann jeder lernen. Ich empfehle dazu, die ersten drei Male, für den, der es nicht gewohnt ist, sich von der Hauskrankenpflege eine Schwester einmal kommen zu lassen und sich das zeigen zu lassen. Die meisten Krankenkassen, ich weiß das von der BEK, auch von der DHK, sind sogar bereit, diese drei Hausbesuche oder die drei Besuche dieser Pflegekraft dann zu bezahlen. Und die zeigen dann genau, wie man das handhabt. Und denken Sie bitte darüber nach, dass jeder Diabetiker mehrfach am Tag sich pieksen muss und mehrfach am Tag auch seinen Blutzucker selbst bestimmt, indem er in den Finger piekst. Also das kann man lernen, das ist eine ganz einfache Sache. Auch Kinder haben das gelernt. Also das ist die Art der Darreichung. Die zweite Frage, die immer wieder kommt, ist auch die Dauer der Anwendung. Wie lange macht man das? Das ist sehr unterschiedlich. Ich empfehle zumindest 5 Jahre nach der Krankheit, nach der Krebskrankheit, das fortzuführen. Aber dann hat der Körper diese Informationen gespeichert, hat er die Informationen bei sich. Dann brauchen Sie nicht mehr so häufig diese Anwendungen zu machen. Am Anfang ist der übliche Weg, dass man 3-mal in der Woche injiziert, montags, mittwochs, freitags. Ganz regelmäßig, da gibt es verschiedene Schulen, Professor Fintelmann in Hamburg vom Chaos-Institut, das ist wohl sicherlich der Arzt, der am meisten Erfahrung hat mit der Mistelbehandlung, auch am längsten Erfahrung hat. Professor Fintelmann rät dazu, das ganz starr nach der Uhr zu machen, morgens ganz früh und dann die Temperatur zu kontrollieren. Auch das ist eine Frage, die mir hier gestellt worden ist, wie merkt man das denn eigentlich mit diesem Temperaturanstieg, um wie viel steigt der an? Ja, um 0,5 Grad, das ist durchaus messbar, dass man das vor dass man das kurz nach dem Aufwachen einmal misst, dann die Injektion macht und sich hinlegt und dann noch einmal wieder misst, wenn man ein gutes, korrektes Thermometer dazu benutzt, dann kann man also diesen minimalen Anstieg messen, aber man kann ihn auch deutlich spüren. Viele Menschen sagen das, ich habe es gemerkt, ich werde dann so fiebrig. Und das eine halbe Stunde nach der Injektion oder auch direkt danach. Es gibt dann eine kleine Rötung auf der Einstichstelle. Wir empfehlen immer möglichst tumornah zu injizieren, da man hier im Brustraum sehr ungern sticht. Empfehlen sich auch für den Brusttumor der Frau die Bauchdecke und für vieles andere auch. Das kann man gut überschauen. Da macht man eine kleine Falte, piekst hier seitlich einmal rein. Im Rheinland sagt man mit Schmackes. Ich weiß nicht, wie das hier bei euch heißt. Mit Mut piekst man da hinein. Und dann nach dem ersten Jahr kann man das schon etwas auflockern, dass man dann sagt, nicht 3-mal, sondern 2-mal in der Woche spritzt man das. Und nach immer jeweils einer oder zwei Behandlungen, also eine oder zwei Ampullenschachteln, macht man eine Woche Pause. Also nochmal von Anfang. Man nimmt eine Schachtel, die unterschiedliche Ampullen enthält. Bei der Vala sind es 10, bei der Velleda 7 Ampullen. Man spritzt die ersten 2 Ampullen, die haben die gleiche Konzentration. Und dann wird die Potenzierung höher. In den nächsten 2 Ampullen ist die nächsthöhere, 10-fach höhere Potenzierung. Dann noch einmal die 10-fach höhere Potenzierung. Und dann kommt eine Schlussampulle. Bei der Velleda und bei der Vala geht das genau auf mit 10 Ampullen. Diese Reihe macht man einmal durch und achtet sehr genau drauf, bei welcher Stärke spüre ich eine Reaktion. Es ist schon die Stärke bei der Vala A, B, C oder D oder bei der Velleda die Stärke 1, 2, 3. Und spüre ich dort eine Reaktion, dann weiß ich, aha, das ist die Stärke, die für mich richtig ist. Ich empfehle dann, eine zweite Ampullenreihe direkt anzuschließen, das heißt 14 Ampullen insgesamt zu spritzen oder 20, je nachdem, welches Präparat man hat. Und danach eine Woche Pause zu machen und dann wieder mit der Stärke zu beginnen, bei der man die Wirkung richtig gesehen hat. Es gibt andere Ärzte, die empfehlen dann immer wieder neu diese ganze Prozedur durch mit diesen Sprüngen in der Potenzierung. Aber es ist auch sehr gut, dass man bei der einen Sorte bleibt. Dann kann man nach dem zweiten Jahr die Abstände deutlich bessern. Man kann dann sagen, also ich spritze jetzt 2 Schachteln und mache danach 2 Wochen oder sogar 3 Wochen Pause. Und zwischen dem zweiten und fünften Jahr empfehle ich dann schon immer einen Monat Pause zu machen. Und nach dem fünften Jahr vielleicht nur noch 2-mal im Jahr solche eine Doppelreihe zu machen, 2 Schachteln von dem Präparat zu spritzen, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst bis zum fünften Jahr danach. Und dann muss man schauen, wie sich der Patient befindet. Aber wie gesagt, das sind Empfehlungen und ich weiche davon sehr häufig ab, je nachdem, wie ich vom Patienten höre, wie er darauf reagiert hat, wie ich sehe, wie es wirkt, was zu ihm passt und wie er damit umgehen kann und ob er auch selbst eine Wirkung spürt, ja oder nein. Eine weitere ganz wichtige Frage ist immer wieder, darf man das kombinieren mit Chemotherapie, mit allem? Sie haben, wenn Sie vorhin aufmerksam zugehört haben, schon gehört, dass ich das sehr empfehle, dass man das kombiniert. Und da heißt es für mich immer, je früher, desto besser. Je früher Sie anfangen, praktisch sollten Sie, wenn Sie die Krebsdiagnose bekommen haben, anfangen mit der Therapie. Und dann erstmal in Ruhe sich hinsetzen, mit der Therapie beginnen, sich einen geeigneten Therapeuten suchen, der mit dieser Krankheit gut umgehen kann, dann zur Operation sich vorbereiten lassen oder zur Chemotherapie oder zur Strahlentherapie und allem drum und dran. Aber vorher vor allem die Mistel, der entkommen Sie nicht. Und eine Frage hier ist ganz klar, es ist mir abgeraten worden, heißt es hier, mir wurde abgeraten von der Misteltherapie, weil sie kontraproduktiv sei und die Chemotherapie negativ beeinflusst. Solche Geschichten kennen wir immer wieder und ich habe viele, viele Anfragen bekommen in der letzten Zeit, praktisch aus der ganzen Bundesrepublik, wo Leute sagen, wie kann ich es bloß tun? Mein Arzt verschreibt mir das nicht und er hält das Fokus-Pokus und ich kann ihn nicht davon überzeugen. Was muss ich denn noch tun? Ich habe es in Büchern gelesen, ich weiß, dass das wirksam sein kann. Es steht selbst in den dicksten Fachbüchern drin, es gibt praktisch keine Nebenwirkungen, wenn man es richtig anwendet, aber es gibt deutliche Besserungen für das Allgemeinbefinden. Warum verordnet mir mein Arzt das nicht? Wir haben lange darüber nachgedacht, was das eigentlich sein kann. Es gibt einige Äußerungen dazu, aber ich weiß es nicht, ob die alle stimmig sind. Ein Teil ist Informationsmangel. Kein Moment, ein Teil ist Informationsmangel, dass die Ärzte es wirklich nicht wissen. Ein Teil ist bei den niedergelassenen Kollegen das Geld, obwohl es eigentlich außerhalb des Budgets ist und auch nicht auch von den Krankenkassen getragen wird. Und ein Teil ist irgendetwas Mystisches aus vergangener Zeit, wo es mal eine germanische Medizin mit Homöopathie geben sollte, die dann auch nicht so ganz glücklich war. Aber Sie haben sich eben dazu gemeldet, Frau Professor.
Mir hat eine Patientin mal erzählt, dass ihr Hausarzt gesagt hat, also wir hier in Mecklenburg, ist das zu verstehen?
Ja.
Wir hier in Mecklenburg, wir machen das mit der Mistel doch nicht. Das hat man früher mal gesagt, aber das ist auch viel zu gefährlich. Also es muss irgendwas gegeben haben, dass wir hier in Mecklenburg als Ärzte glauben, das sei nicht gut. Ich weiß nicht, was das war.
Das ist ja höchst merkwürdig.
Also das fand ich auch interessant, dass es mir erzählt ist, auch in der Brandenburg, in der Brandenburger Gegend. Und die haben sich dann auch wieder eines Besseren belehren lassen, aber trotzdem, also irgend sowas ist, ich weiß nicht, wo verbreitet worden.
Es ist also noch, es liegt ganz viel in der braunen Zeit noch, in der also sehr viel Merkwürdiges über die Mistel auch geschrieben worden ist. Alles hätte sich eigentlich ändern müssen, indem man 1981 nun diesen Wirkstoff entdeckt hatte, die Lektinole, und wusste, dass das so ist. Die Frage, ob es kombinierbar ist, ja, es ist mit allem kombinierbar. Das wissen wir ganz sicher, dass es so ist. Und wenn die Wirkung nicht eintritt, dann muss man sich fragen, ist es korrekt angewandt worden? Ist es das Richtige ausgesucht? Haben wir das Ganze richtig gemacht? In welchem Zeitraum sollte die Körpertemperatur ansteigen? Halbe Stunde, Stunde, morgens früh. Aber ich sagte schon, es gibt andere Autoren, zu denen zählt auch Herr Wilkens, den ich schon so viel zitiert habe, der oftmals empfiehlt, dass man das wechselt, um dem Körper einfach diese Information zu geben. Man soll es einmal vormittags spritzen, einmal nachmittags und das nächste Mal dann um die Mittagszeit und dann mal zum Schlafen gehen. Er gibt diese Information an den Körper wechselnd. Man muss ein bisschen mit den homöopathischen Präparaten vertraut sein, um das zu verstehen, dass es eine Information ist, die wir dem Körper geben, eine Information zu einem bestimmten Verhalten. Ich habe hier eine Frage. Krebs bei Kindern, ist auch hier ein traumatisierendes Erlebnis ausschlaggebend? Das ist eine interessante Frage, die ich nicht direkt beantworten kann. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass bei Kindern der Krebs immer in den Organen auftritt oder häufig und am meisten in den Organen auftritt, die ein sehr rasches Wachstum haben, die sich sehr rasch vermitteln. Deswegen sehr häufig der Blutkrebs bei Kindern. Da sind die Zellen nach wenigen Tagen schon wieder zerstört und dort bilden sich dann diese raschen Tumoren. Mir ist es nicht bekannt, dass jemand das verfolgt hat, aber vielleicht weiß irgendein anderer was Besseres dazu, es verfolgt hat, ob auch dort traumatisierende Erlebnisse ausschlaggebend sind. Und dann ist die Frage noch erweitert worden, gibt es auch ein Mistelpräparat in der Prophylaxe gegen Krebs? Jawohl. Dazu finden Sie in diesen Büchern von Herrn Wilkens, besonders dieses Grüne, was vorhin hochgehalten worden ist, Frau Bernhard hat es gezeigt, in diesem Buch finden Sie korrekte Angaben darüber. Herr Wilkens nennt das ein Impfen gegen Krebs und ich selbst habe schon frühzeitig damit auch begonnen, schon vor vielen, vielen Jahren, als eine Patientin zu mir kam und sagte, ich bin jetzt die einzige weibliche in unserem Familienstamm, die noch keinen Brustkrebs hat. Jetzt hat auch meine zweite Schwester Brustkrebs, die Mutter hat Brustkrebs, deren Mutter hat Brustkrebs, ich nicht. Was mache ich denn? Ich habe mich damals schlau gefragt, in der wohl bekanntesten Klinik zu diesem Thema, das ist die Klinik der Anthroposophen in der Schweiz, bei Dornach, dort unten, habe mit denen mehrfach telefoniert und habe dort die Information bekommen, dass man das bitte noch nicht so ganz veröffentlichen soll, aber dass sie dort das auch tun, dass sie dann das machen, was ich eben jetzt gesagt habe, als Behandlung in dem fortgeschrittenen Zeitraum, dass man dann zweimal im Jahr eine solche Behandlung macht, manche machen es viermal im Jahr, je nachdem wie drängend auch die Fragen sind, eine solche Behandlung macht mit dem Spezifikum des Krebses, in diesem Fall des Brustkrebses, sonst nimmt man ein Präparat, was zu dem Menschen sehr gut passt und gibt ihm eine solche Behandlung. Herr Wilkens beschreibt hier mehrere Fälle, wo das auch wirksam gewesen ist. Kann eine Entzündung, zum Beispiel eine Hautentzündung, zu Krebs führen? Natürlich kann sie das, aber es ist nicht unbedingt die Voraussetzung dazu. Das ist der Zusammenhang ist da nicht so direkt herzustellen. Ich habe hier eine Frage. Kann man dieses Mistelpräparat auch außerhalb des Krebses mit anwenden? Jawohl, das kann man. Hier ist ausdrücklich nach Depression gefragt. Auch da ist es hilfreich, wenn Sie sich daran erinnern, was ich Ihnen gezeigt habe, wie das in der Lebensform der Menschen eingreift, wie verschiedene Menschen sich dort besser fühlen darunter, wie die Lebensführung sich ändern kann, dann weiß man, dass das auch da bei verschiedenen anderen Krankheiten mit eingesetzt worden ist. Dann allerdings sind die Krankenkassen nicht bereit, das zu bezahlen, auch in der Prophylaxe nicht. Bezahlen tun dies nur bei einer histologisch gesicherten Krebsdiagnose. Also wenn auch ein histologischer Befund vorliegt, wenn Sie einen Bericht haben eines Krankenhauses und da heißt es also, ein Tumor und der ist entfernt worden oder der ist punktiert worden oder wie auch immer. Es muss ja nicht eine komplette Therapie durchgeführt werden sein. Es gibt auch viele Menschen, die sagen, ich habe jetzt nun mal diesen Krebs, ich lasse mich nicht operieren, ich will keine Chemo, ich will auch keine Bestrahlung. Das ist jetzt mein Schicksal und mit dem muss ich jetzt auskommen. Und wenn das so ist, dann würde auch die Krankenkasse, wenn der Tumor punktiert worden, nachgewiesen worden ist, diese Therapie bezahlen müssen. Also es muss nicht immer eine schulmedizinische Behandlung dazu erforderlich sein. Ob das auch schwere Schäden machen kann, die Chemotherapie im Körper, jawohl, das kann sie natürlich. Hier ist nochmal gefragt, ob das auch aufs Augenlicht einen Einfluss hat. Natürlich, es gibt also ganz hässliche chemotherapeutische Dinge, die da eine Rolle spielen. Und ich habe mehrere Fragen bekommen zu dem Umgang mit Krebspatienten, besonders in ihrer letzten Lebensphase. Da gibt es sehr unterschiedliche Empfehlungen. Und hier ging es jetzt ganz besonders darum, wie ernährt sich ein Mensch in der letzten Lebensphase? Sind für ihn dann Kaffee und Zucker und Salz und all diese Dinge, sind die für ihn auch so gefährlich wie für uns Gesunde, die wir noch lange leben möchten? Oder soll man ihm das alles geben? Und wie verhält man sich da? Wie schädlich sind diese Stoffe? Und ich weiß das von verschiedenen Kollegen von mir natürlich auch, aber auch aus der Klinik, dass dann gerne so Wunschkost gegeben worden ist. Und dann kriegten die also entsetzlich was und man lässt dann also die Lungenkrebskranken auch noch weiter rauchen und sagt, die haben ja sonst nichts. Wenn also dieses bisschen Qualm noch das Letzte sein soll, was sie dann in ihren Atemwege hineinbekommen, dann ist das für mich immer eine ganz schreckliche Sache. Und ich würde sofort, und Dr. Brucker hat gesagt, kein Tag ist es zu spät, um mit einer vernünftigen Kost zu beginnen. Und kein Tag ist zu spät, auch um mit einer Misteltherapie zu beginnen. Ich würde immer noch versuchen, diese Menschen zu einer gesunden Ernährung zu bringen. Schon, wenn Sie sich mal vorstellen, dass Opiate, also Präparate, die starke Schmerzen lindern, dass die immer verstopfend wirken. Und wenn Sie dann jemanden mit einem vernünftigen Frischkorngericht und mit einem vernünftigen Brot ernähren, dann tun Sie für den Darm also sehr, sehr viel. Und dann geht es dem schon mal deutlich besser. Der bekommt diese schlimme Verstopfung von Weißmehl und Zucker und all den Fertigpräparaten nicht. Und dem geht es dann eindeutig besser. Also ich plädiere dafür, den Patienten in der letzten Phase seines Lebens auch zu beschäftigen, auch mit ihm was zu tun, ihm auch Arbeit zu geben, dass er für sich selbst was tun kann, dass er auch merkt, ich bin nicht abgeschrieben, das ist nicht zu Ende, sondern ich kann noch was Gutes für mich tun, ich kann auf meine Ernährung achten und ich kann auch was Schönes noch, kann auch was sehr Schönes auch für mich tun. Ich entsinne mich an eine hochintelligente Frau, die eine fantastische Bibliothek besaß, die ich immer sehr bewundert habe, die wunderschön malte, die fotografierte und daraus künstlerische Dinge machte aus ihren Fotos. Und sie konnte nachher mit ihrer Krebserkrankung nicht mehr aufstehen, war bettlägerig, ich habe sie besucht und entdeckte bei ihr an ihrem Bett einen ganzen Stoß von diesen erbärmlichen Kioskzeitungen dort mit den neuesten Prinzengeschichten und den Storys über irgendwelche Sänger und irgendwelche angeblichen Größen. Und ich war also richtig gehend erbost und habe gesagt, was machen Sie denn da bloß? Lesen Sie denn sowas? Sie haben doch so wunderschöne Bücher hier. Und dann sagte sie, ja, aber ich habe eine Freundin und wir kamen also in Streit und etwas, was sie von mir gar nicht glauben. Und ich habe richtigen tiefen Zorn entwickelt. Ich habe das Fenster aufgemacht, habe die rausgeschmissen und habe einen Notenständer von ihr geholt und habe einen wunderschönen Bildband, den sie da hatte, habe ich ihr aufgestellt und habe gesagt, nun schauen Sie mal auf dieses Bild und ich empfehle Ihnen noch ein schönes Buch, das habe ich ihr dann da hingelegt mit Hesse-Gedichten und habe gesagt, nun lesen Sie doch mal was. Tun Sie doch in diesen letzten Tagen noch was Schönes vor Ihre Augen. Sie ist 2 Tage später gestorben. Ich bin ganz sicher, dass sie das noch gekriegt hat. Ich will das nicht als allgemeine Empfehlung hingeben. Ich will nur sagen, dass man niemanden aufgeben soll in den letzten Phasen seines Lebens. Gerade da muss er Betreuung haben und gerade da muss viel für ihn getan werden. Und da ist er auch nicht nur passiv zu behandeln, sondern auch aktiv. Und da muss man ihm auch Möglichkeit geben, und das ist ja auf diesem Zettel ausdrücklich geschrieben, Möglichkeit geben, was Aktives zu tun. Sind hier noch Fragen jetzt zu Krebs? Ja, das ist noch eine Frage zu Krebs gekommen. Können Polypen im Darm zu Krebs denn ausarten? Ja, leider können sie das. Man sollte deswegen, wenn eine Spiegelung des Darmes gemacht wird, sollte man diese Polypen, wenn man sie sieht, entfernen. Das ist kein großer Aufwand, aber man sollte sich nicht aus Angst, dass da eventuell ein Polyp im Darm sitzt und sich dann unentwegt da spiegeln lassen. Das ist sicherlich nicht der geeignete Weg. Wenn wir uns gesund ernähren und viel für unsere Gesundheit tun, gibt es auch eine Gewissheit, die uns auch sagt, ich bin im Moment gesund. Und da muss man nicht unentwegt in jede Öffnung des Körpers hineinschauen und auf jede Regung so achten, dass mit Angst achten, ob das nicht irgendwas Böses und was Krebsiges oder sonst irgendwie was ist, sondern wir sollen auch ein bisschen vergnügt leben. Ich denke, auch der Krebs kann sich besser ausbreiten, wenn wir miesepetrig daherlaufen und in einem fröhlichen und ausgeglichenen Moment kommt er nicht so schnell. Das ist nicht ein Heilmittel und das ist auch nicht ein Aufruf jetzt, sich nicht genügend untersuchen zu lassen. Bloß lassen Sie sich nicht einreden, dass das eine Krebsvorsorge sei, was da an Untersuchungen geschieht. Das ist überhaupt keine Vorsorge. Wenn, dann wäre das eine Früherkennung. Und was können wir früh erkennen? Wir können nur so ein ganz klein bisschen von der Oberfläche irgendwas sehen, aber nur wirklich sehr, sehr wenig können wir sehen heute, trotz all der modernen Verfahren. Und eine Krebsvorsorge, die können Sie hier lernen, bei unseren Gesundheitsberatern, wie man Krebsvorsorge betreibt. Das ist die echte Krebsvorsorge, nämlich das zu lernen, was hier auf dem Büchertisch so fein ausgebreitet ist, wie man lebt, wie man seine Gesundheit einrichtet, wie man seine Lebensführung einrichtet, die Bücher von meinem Freund Jung, die hier in großer Menge liegen, der das sehr schön aufgeschrieben hat, wie man sein Leben einrichtet und wie man mit all diesen Dingen umgeht. Das ist viel, viel wichtiger als all die anderen Sachen. Also nicht ängstlich werden, mit sich aufmerksam umgehen, achtsam werden in allem, aber auch was persönlich, was Wichtiges für sich selber tun. Das ist wichtig, vielleicht passt dazu die Frage nach der Grippeschutzimpfung. Nicht? Das ist auch so ein komisches Konstrukt, wo man uns Angst macht. Angst machen ist immer schlimm. Wenn ein Arzt Angst macht, wechseln Sie den bitte, gehen Sie zu einem anderen. Das ist wirklich nicht in Ordnung. Das ist eine Grundtatsache, die wir gelernt haben als Ärzte von Dr. Brucker. Ein Arzt, der Angst macht, ist immer ein schlechter Arzt. Grippeimpfung ist eine Angstmacherei. Sie wissen, wie das geschieht. Da sitzen in diesem Jahr, jetzt haben wir 2010, so ein paar Experten beisammen und rühren in ihrer Kaffeetasse und überlegen, was im Jahre 2012, daran arbeiten sie jetzt gerade, wohl von den 27.000 Grippeviren, die man so kennt, 27.000 Viren, die also bei uns irgendeine Erkrankung auslösen können. Welche davon wohl jetzt im Raum zwischen Rostock und Sarnitz über die Wiesen laufen? Und die mischen Sie jetzt in irgendeine Spritze hinein und sagen, die könnte man jetzt den Menschen spritzen und dann haben sie die Möglichkeit, nicht solch eine Grippe zu bekommen. Das ist wirklich ein Rühren im Kaffeesatz, denn keiner weiß, wann es ist. Ich weiß noch, wie selten diese echte Grippe war. In den 90er Jahren haben wir Ärzte, 12, die wir da in einem Verbund zusammengearbeitet haben, wo ich zuletzt tätig war, wir haben uns eine Grippekranke angeguckt, wir haben einen Rundruf gemacht, gesagt, komm mal mit, guck dir mal eine an, wie jemand aussieht, der wirklich Grippe hat. Das ist nicht dieses Rotz und Schnief, was man im Winter kriegt, sondern eine richtige Grippe ist schon was Schlimmes. Aber es ist auch was sehr, sehr Seltenes, eine richtige Virusgrippe ist was sehr Seltenes. Wenn diese Grippe, die wir damals da beguckt haben bei dieser Patientin, jemanden trifft, der eine transplantierte Leber hat oder der ständig Cortison nehmen muss wegen irgendeiner Erkrankung und sein Immunsystem damit völlig kaputt gehauen hat, der könnte daran tatsächlich schwere Folgen haben, beziehungsweise sogar an solch einer Grippekrankheit sterben. Aber es sterben nicht, wie in der Zeitung steht, jedes Jahr 150 oder 250.000 Menschen an der Grippe. Das ist ja so schlimm, da kann man ja in Rostock gar nicht mehr über die Straße gehen, da liegen überall die Toten darum. So ist das nämlich nicht. Das ist eine rein statistische Lüge. Es werden also alle die Menschen, die jetzt im Alter während der Winterzeit versterben, die werden dann da reingerechnet, nicht? Dann heißt es im Krankenhaus, ja, woran ist er denn gestorben? Ja, eigentlich müsste man sagen am Alter, aber daran darf man nicht sterben. Also sagt man denn, ja, der hatte noch eine Lungenentzündung oder irgendwas schon, zählt er auch wieder zu diesen Grippetoten dort. Das ist eine sehr seltene Geschichte. Da lassen Sie sich nichts einreden. Und nun stellen Sie sich mal vor, was Sie machen. Sie fahren also im Sommer an die See, nach Prero und legen sich dort in die Sonne, um möglichst viel noch Sonnenenergie in sich hinein zu inkorporieren. Dann essen Sie diese fantastischen Möhren dort und alles Salat und alles, was Sie tun können. Sie kaufen das feine Getreide und mahlen das und machen sich daraus einen Frischkornbrei und sammeln alle diese Abwehrkräfte. Und dann kommt der Herbst und dann lassen sich von Ihrem Doktor eine Spritze geben, die ja abgetötete Viren enthält und die Sie jetzt erstmal verarbeiten müssen. Und Ihr ganzes Immunsystem, was Sie da ganz gerade so schwierig erarbeitet haben, ist bei Null. Das haben Sie jetzt verheizt mit der Grippespritze. Ich habe das immer wieder erlebt, obwohl wir in meiner Praxis nicht geimpft haben, aber das immer wieder erlebt, dass die Leute dann kamen und sagten, da bin ich richtig krank danach geworden. Ich hatte 3, 4, 5 Tage, also richtig so einen Infekt. Ganz klar, müssen sie auch haben, denn sie kriegen ja abgetötete Viren. Also wer nicht lebensbedrohlich krank ist, dem kann ich das wirklich nicht empfehlen. Das lassen Sie bitte sein und lassen Sie sich nicht Angst machen damit. Mit der Grippeerkrankung. Meine Helferin und ich, wir haben uns in diesen vielen, vielen Jahren nicht ein einziges Mal gegen irgendwas geimpft, das ist nicht erforderlich. Wir sind jetzt von den Krebskrankheiten so ein bisschen weg. Hier habe ich noch einige Fragen. Was empfehlen Sie gegen Milchzuckerallergie? Eine schwierige Frage. Ich habe das gerade in den Gesundheitsberatern, die auch mit solchen Fragen konfrontiert werden, gezeigt und eine ganz treffende Antwort kam dabei drauf. Dr. Brucker hätte sich gesagt, das ist sicherlich nicht der Zucker, sondern es ist die Milch, das Milcheiweiß, worauf man allergisch sein kann. Das ist auch wohl das Häufigste und das lässt sich ja sehr einfach meiden. Und da kann man nochmal mit einem Gesundheitsberater mal darüber reden, wie man tierisch eiweißfrei sich ernährt und wie man die Milch aus der Nahrung weglässt und sie dem wieder gibt, für den sie gemacht ist, nämlich dem Kälbchen. Wir sind ja die Einzigen, die diese Milch unentwegt von irgendeinem anderen Tier trinken müssen. Nichts gegen die Muttermilch, die ist für uns gedacht. Aber jetzt zitiere ich mal Originalton Dr. Brucker, es ist nicht so, dass der Löwe jetzt losgeht und holt sich die Milch vom Zebra für sein Löwenkind. Nicht? So verhalten nur die Menschen sich. Also die Milch können wir durchaus aus unserem Repertoire streichen. Wir können immer dann, wenn wir glauben, so etwas einsetzen zu müssen, Sahne nehmen und die können wir verdünnen. Aber das wissen die Gesundheitsberater besser als ich, wie man das schön machen kann. Ich habe hier noch einige Fragen zu Analfissuren und Ähnlichem. Von Afteris bis Zeckenbiss, sagte die immer, sind die Fragen von A bis Z. sagt immer die Ilse Gutjahr, von Afteris bis Zengbis. Zengbis hatten wir noch nicht, aber Afteris haben wir hier. Was tut man da? Vorhin haben wir einmal den von der Eiche gehört, dass vom Quercus, dass die Eichenrinde immer als eine Gerblösung benutzt wird. Und die habe ich auch sehr, sehr gerne in der Praxis eingesetzt. Und gerade ein Sitzbad mit Eichenrinde ist fantastisch geeignet beim eingerissenen Darm. Dazu eine fettige Salbe obendrauf, aber bitte kein Cortison, kein Prednisolon, Prednison. Alles das, was hier draufsteht, ist nicht in Ordnung. Aber so eine fettende Salbe, man kann da eine von den Cold Creams nehmen, von der Firma Stratmann, zum Beispiel das Calcium Phosphoricum, ja, das wäre auch geeignet dafür. Silicea, genau. Silicea, das ist, wäre dann gut von die Cold Creme Silicea, die nur zusätzlich zu den Sitzbädern, das ist schon ganz ordentlich. Lasertherapie bei Hämorrhoidalleiden, das ist durchaus erlaubt, das ist auch ein guter Weg, damit umzugehen. Wer das geschrieben hat und dazu noch eigene Ausführungen haben möchte, der kommt bitte nochmal her, denn kann ich da nochmal mit ihm drüber sprechen. Lasertherapie ist ja für viele der Gefäßerkrankungen heute ein ganz modernes und ein sehr schönes Mittel. Es gibt kaum etwas Besseres, ein Blutgefäß zu lasern und durch Lasertherapie zu zerstören. Wir haben hier von Dr. Brucker die Therapie nach Linser gelernt und Krampfader nach Linser verödet. Das tun wir sehr gerne. Nun, es sind gewisse Unterschiede. Die Lasertherapie kostet zwischen 2.000 und 3.000 Euro und das Veröden nach Linser kostet 61 Euro. Da ist ein gewisser Unterschied. Beide haben den Erfolg, dass das Gefäß hinterher ganz verschwindet. Und bei dem einen muss man ein bisschen mehr Geduld haben bei der Therapie nach Linser als beim Lasern. Das ist ja unser großes Problem. Geduld ist heute nirgendwo so richtig zu kriegen.
Eine Frage.
Bitte?
Also man kann nach Linse auch Hämorrhoiden verüben?
Nein, das ging jetzt nur um Krampfadern und Verödung. Ich wollte nur sagen, dass die Lasertherapie durchaus in Ordnung ist. Dies für die Hämorrhoiden ist die einzig mögliche, wenn man so etwas veröden möchte, außer der Operation. Und auch bei Krampfadern ist auch die Lasertherapie eine sehr gut einsetzbare und gut wirksame, mit möglichst wenig Nebenwirkungen. Ja, das sind soweit die Fragen. Was ich beim akuten Hexenschuss tun kann, da kann ich nicht sehr viel zu sagen. Alle Leiden der Wirbelsäule sind auch mit einer Vollwertkost, so wie die Gesundheitsberater sie hier empfehlen, durchaus gut anzugehen. Aber für ein akutes Leiden ist das vielleicht nicht der direkte Weg. Aber um das zu vermeiden, ist das der richtige Weg. Und ansonsten muss man sich mal einen guten Physiotherapeuten suchen, der einem dann da behilflich ist und bestimmte Lagerungen zeigt und zeigt, wie man damit umgehen soll. Für trockene Schleimhäute, das ist auch noch solch eine Frage, dafür gibt es allerlei Mittel zum Spülen der Schleimhäute, sowohl im Mundbereich wie auch in der Scheide, wie auch im After. Kann man also mit bestimmten Pflanzenmedizinen und deren Aufschwemmungen sehr gut helfen. Aber da muss man schon wissen, wo das ist und wie lange die Geschichte da ist. Das lässt sich nicht allgemein erzählen. Insgesamt ist ja eben die Medizin auch eine Wissenschaft, die sehr bezogen ist auf jeden Einzelnen. Und wer immer so einen patenten Weg hat für alles, bei dem bin ich immer sehr vorsichtig. Man muss schon nach dem Menschen gucken und denken Sie darüber nach, dass eine gute Anamnese, das heißt eine Erhebung der Vorgeschichte eines Menschen bei einer Krankenbehandlung, zum Beispiel in der Homöopathie, mindestens 90 Minuten dauert. 90 Minuten lang muss man einen Patienten befragen, um herauszufinden, welches ist das richtige homöopathische Mittel für ihn, für seine Störung. Da wird ganz diffizil gefragt. Und das, was mich am allermeisten umgehaut hat, das werden Sie gerade bestätigen können, war, als diese Computerei losging. Das war eines der ersten und der besten Computerprogramme, die es gab, um solch eine Befragung durchzuführen. Gerade wo man meint, der Computer, der ist ja nun wirklich nichts für diese individuellen Dinge. Aber da gibt es ein ganz fantastisches Anamneseprogramm für homöopathische Anwendungen in der Software für Computer. Soweit sind die mir eingereichten Fragen. Ich bin aber gerne bereit, falls ich eine nicht richtig beantwortet habe, überlesen habe, dazu noch Stellung zu nehmen oder auch andere mit anzugeben. Ja, bitte. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Gut. Dazu. Ja. Das ist ja, das ist eine schöne, interessante Frage. Vielen Dank. Es geht um den Eisenwert. Das ist immer das, was uns um die Ohren gehauen wird. Ich war bei der Eröffnung in Bremen, bei der Eröffnung einer Studie. Und wie gesund leben Vegetarier? Ich hatte überhaupt keine Zeit, das gebe ich zu. Aber das musste ich eigentlich, da bin ich extra hingefahren, das musste ich also unbedingt mitsehen, wie diese Studie eröffnet wurde und diskutiert wurde. Und da gab es also ganz umfangreiches Datenmaterial natürlich, es wurde verglichen. Man hat sogar ein Match-Pairing gemacht, wie man das nennt. Das heißt, man hat einem schlanken 50-jährigen Architekten, der viel Fleisch isst, einen schlanken 50-jährigen Architekten, der gar kein Fleisch isst, also ein Vegetarier, ein Nicht-Vegetarier, die hat man zusammengepackt, Match-Pairing nennt man das. Man baut also ein gemischtes Paar, ein gemischtes Doppel. Und das hat man über Jahre lang, hat man die verfolgt und hat die sehr genau befragt. Und diese Studie ist hochinteressant. Bei dieser Studie kommt eins heraus, die Vegetarier haben alle zu wenig Eisen, nicht? Auf meine Bemerkung in der Diskussion, ob nicht die Fleischesser einfach zu viel Eisen drin haben, ein zu viel Eisen in ihrem Blut haben, weil sie eben so viel fleischreiche Nahrung zu sich nehmen, da wurde ich wieder ausgelacht, wie das denn immer so ist. Das kann wohl nicht sein, nicht? Es ist nun, dieser Wert ist ja irgendwann mal gemessen worden. Irgendwann hat man mal gesagt, so und so viel muss es sein. Vielleicht ist das ähnlich entstanden wie vom Cholesterinwert, wo ich das weiß, dass der Normwert des Cholesterins aus einer Massenerhebung in Bayern stammt. Also kann Mecklenburg-Vorpommern sich schon gleich wieder ausschalten. Falls Sie zu viel Cholesterin haben, sagen Sie, das ist unseres in Mecklenburg. Wir haben da was Eigenes. Nicht? So werden diese Werte gemessen mit dem Eisen. Ganz interessant noch, bei dieser Eröffnung dieses Match-Pairing-Studie kam heraus, dass die Vegetarier sehr viel seltener, ich kann jetzt die Zahl nicht aus dem Kopf sicher sagen, sehr viel seltener einen Arzt aufsuchen. Das war so ungefähr 1:6 so in meiner Erinnerung. Ja? Also ein Nicht-Vegetarier geht jetzt, sagen wir mal, 18 Mal im Jahr zu einem Arzt und Vegetarier 3 Mal zu einem Arzt. Das wurde gar nicht diskutiert, das ging da immer so runter. Das war so rechts auf der Tabelle ein Posten und auch wieder habe ich mich dazu gemeldet und habe gesagt, das ist mir eben aufgefallen, dass die Vegetarier so seltener zum Arzt gehen. Die scheinen also gesünder zu sein. Nein, sagte da der Mensch, der die Studie vorstellt. Nein, wissen Sie, die Vegetarier, das sind ja alles so komische Leute. Und auch die Ärzte, die haben es auch mit denen nicht so gut. Und die haben einfach Angst vor Ärzten, die gehen da nicht so häufig hin. So wird sowas verredet. Ne? So wird sowas verredet, da werden dann einfach solche Dinge ignoriert. Und man hält uns jetzt für funny people, nur weil wir gerne vegetarisch essen und dass wir deswegen gesund sein sollten, das glaubt dann auch keiner so recht.
Nee, es geht mir darum, weiter.
Ja, nun als Frau haben Sie noch andere Probleme mit dem niedrigen Eisen, das ist richtig. Eisentherapie ist immer etwas sehr Schwieriges. Eisentabletten werden sehr schwer vertragen, Eisen wird sehr schlecht resorbiert. Deswegen muss man immer noch was dazu tun. Man macht da Bernsteinsäure oder irgendetwas Ähnliches da rein, um die Resorption zu erleichtern. Es kommt jetzt darauf an, welche Werte bei Ihnen gemessen worden sind und wie Sie sich selber fühlen. Das ist immer das Erste. Dr. Brucker hätte jetzt als allererstes gefragt, ja und, wie fühlen Sie sich? Ja, wenn jemand auf die Frage, wie geht es Ihnen denn eigentlich, wenn der Arzt Sie so fragt, ach eigentlich ganz gut, Herr Doktor, aber mein Cholesterin ist so hoch, nicht? Dann muss man sagen, ja, wo tut Ihnen das denn weh? An welcher Stelle spüren Sie das denn in Ihrem Körper, nicht? Genauso müsste man jetzt hier fragen, dieser Eisenmangel, ja, wo merkt man den denn eigentlich, nicht? Also das wären dann die nächsten Fragen, die dazu kommen. Meistens ist es nicht erforderlich, das Eisen zu ersetzen. Man kann dann schon sehen, dass man auch in die Ernährung ein bisschen ausgleicht und da ein bisschen darauf achtet, dass auch bei der vegetarischen Kost, die sehr vielseitig sein muss, dass man von der Pflanze sowohl die Wurzel wie auch den Stängel, wie auch die Frucht, wie auch das Blatt isst und nicht nur immer ein und dasselbe. Wenn man jeden Tag Gurkensalat isst, ist das sicherlich nicht in Ordnung. Bitte.
Wegen Sodbrennen seit vielen Jahren Pantozol und bin jetzt seit einem Jahr, also ziemlich in der Ernährung ziemlich voll gewesen, habe wieder das Pantozol nochmal weglassen jetzt.
Ja.
Und dann 2 Tage später
Sodbrennen
wieder da,
weil ich ein bisschen traurig gesagt. Ja, das ist klar, wenn man das über längeren Zeitraum genommen hat. Das Pantozol ist ein sogenannter Protonpumpenhemmer. Das ist ein Medikament, was die Säure im Magen auf chemische Art und Weise die Säureproduktion richtig dämpft. So etwas haben wir bisher nicht gehabt. Das war furchtbar, wenn jemand so übersäuerten Magen hatte. Da gab es nichts anderes, als dass man irgend so eine Pulvertablette genommen hat, so eine Schichtpulvertablette, die dann einfach diese Säure so wie ein Löschblatt aufgesaugt hat und ausgeschieden hat. Jetzt gibt es ein Medikament, was die Säureproduktion in der Magenschleimhaut selber in der Wandung hemmt und was dann eingenommen wird, wenn das erforderlich ist. Und wenn man das eine Zeit lang genommen hat, hat der Körper sozusagen ist der Magen richtig gehend trockengelegt, was die Säure angeht, nicht? Was für die Verdauung ein nicht so ganz glücklicher Zustand ist. Und in dem Moment, in dem das Zeug fehlt, schießt der überschießend wieder die Säure mit hinein, nicht? Das muss man also sehr behutsam und sehr leicht ausschleichen über einen langen Zeitraum hin, dieses Medikament, um dann da wieder hinzukommen und auch bei der Ernährung ein bisschen darauf zu achten, dass man dann also nicht säurelockende Dinge zu sehr im Vordergrund stellt. Das ist eine Frage einer ausführlichen Beratung, denn durch Gesundheitsberater.
Ich weiß seit einem halben Jahr, dass ich Fruktoseintoleranz habe. Ich habe über Jahre Probleme gehabt mit der Verdauung. Gefunden, dass mein Körper ein Enzym nicht mehr bildet und die Fruktose zur rechten Zeit an der rechten Stelle verarbeitet. Ich habe Probleme auch jetzt Diät zu essen.
Ich glaube, das ist doch ein sehr spezielles Problem, das man mal mit Ihnen ausführlich besprechen muss. Das ist für das ganze Publikum ein bisschen zu kompliziert. Nicht? Das ist eine sehr spezielle Frage nach der Unverträglichkeit bestimmter Stoffe. Und da muss man hier sehr genau nachschauen, woher kommt das, was ist die Ursache, was bekommt Ihnen nicht, was bekommt Ihnen doch, wie lange ist das schon so. Es ist sehr umfangreich, die Frage, das müssen Sie mal in aller Ruhe dann mit einem Arzt und einer Gesundheitsberaterin mal bereden, um das herauszufinden, was da wirklich dahinter steckt und wie man das auch behandeln kann. Verstehen Sie es bitte, aber das ist hier jetzt fürs Publikum nicht eine Frage, die uns weiterbringt, die allgemein verständlich ist. Ich glaube, da ist noch eins.
Ich esse früh lieber zum Frischkorngericht Flocken, Getreideflocken, weniger jetzt, dass ich mir abends Getreide schrote, schmeckt mir nicht. Haferflocken, ja, hat man ja früher auch gegessen. Wie ist das mit anderen Getreideflocken? Müsste ich das länger einweichen oder reicht das, wenn ich früh das so eine halbe Stunde einweiche und dabei mein Obst schnipple? Oder soll ich andere Getreideordnung wegen Weizen oder Dinkel länger einweichen?
Ja. Nein, das reicht absolut aus. Für das, was wir gerne möchten, nämlich den Tresor Getreidekorn, den frisch zu spalten, der ja noch 1000 Jahre eigentlich, wenn es so lange überhaupt noch Menschen auf der Erde gibt, schön trocken aufgehoben, noch immer keimfähig wäre. Wir haben ja solches Getreide gesehen, was in Römergräbern auf irgendeinem Tontopf gelegen hat und jetzt noch immer keimfähig ist. Wir kennen die Halbwertszeit von Getreide nicht, wie lange es leben kann. Es kann viele wie wir inzwischen wissen, 1000 Jahre überleben. Also diesen Tresor von einem Getreidekorn, einem lebendigen Korn, was alles in sich hat, ein Säckchen mit Mehl für die Reise, aber wichtig, den Keim und das Öl dort, diesen Tresor, den zu spalten und dann möglichst rasch ihn zu verzehren. Das ist ja das Wesen unseres Frischkornbreis. Ne? Das wird etwas verträglicher, wenn man es gemahlen hat und über die Nacht einweicht. Es entstehen wohl auch noch neue Stoffe dabei oder Stoffe sind besser aufnehmbar dadurch. Aber es ist absolut auch ausreichend, dass Sie Ihre Flockenmaschine rantun, gutes, keimfähiges Getreide dort hineintun, was Sie immer mögen, ist gleich. Wir essen zu Hause und jetzt auch auf der Reise. Wir sind mit dem Wohnmobil jetzt schon 3 Wochen unterwegs und freuen uns morgen wieder nach Hause zu kommen nach 3 Wochen. Und da ist für uns die Getreidequetsche das Beste. Wir haben keine Getreidemühle im Wohnmobil mit, aber wir haben eine Getreidequetsche und machen uns da unseren Frischkornbrei morgens selbst. Und das macht man genauso. Man macht die Flocken in der Maschine, weicht es ein mit Wasser, schnibbelt seinen Obstsender fertig und die Nüsse und tut die da drauf und die Sahne drauf und dann ist das fertig. Nicht? Das ist absolut ausreichend, auch ein ganz vollwertiges und wichtiges Gericht. Und zu welcher Tageszeit Sie das verzehren, das ist gleich. Wie Sie das mögen. Wenn ich zu Hause bin und meine Frau es mal verreist, was sehr selten ist, meistens bin ich der Aushäusige, aber wenn das mal so ist, dann komme ich manchmal erst am Abend dazu und dann mache ich mir den mit Curry oder irgendwas Schönem. Aber meistens auch nur Flocken. Aus Bequemlichkeit. Wenn jetzt keine Fragen mehr sind, dann gebe ich jetzt das Mikrofon der Gudrun und sage nochmal herzlichen Dank, dass Sie so offen mir Fragen gestellt haben. Und ich hoffe, ich habe die einen oder anderen Hinweis geben können. Ich freue mich, dass Sie so aufmerksam so lange hier ausgehalten haben. Wir haben das gut geschafft, bis 9:30 fertig zu sein. Und ich finde das toll, was ihr hier auf die Beine stellt in Rostock. Und ich wünsche euch sehr viel Erfolg. Ich freue mich, dass meine beiden Freunde aus Lahnstein hier sein werden. Im Januar war das? 8. Januar. Das merken Sie sich mal mit einem ganz dicken roten Stift in der, ja genau, 8. Januar, 10 bis 16 Uhr, das merken Sie sich mal mit einem ganz dicken Stift an, Matthias Jung zu hören. Sie dürfen diese Erde nicht verlassen, ohne das nicht getan zu haben. Den müssen Sie einmal gehört haben. Das ist das Maschinengewehr des lieben Gottes. Wie der sprechen kann, das ist unbeschreiblich. Und ich habe eine große, große Freude. Er ist bei uns in unserem Dorf einmal im Jahr. Und dann muss ich schon die Feuerwehr rufen, um die Straßen abzusperren. Wenn der kommt, da kommt sein ganzer Fanclub mit. Und wer ihn mal live erleben will, der sei im Max-Otto-Brucke-Haus in Lahnstein sehr herzlich willkommen, ihn dort zu hören. Das wird sicherlich was sehr Schönes. Aber auch das, was ihr immer vorbereitet hier. Und dazu gehört jetzt auch das Banale, was ihr jetzt anfangt, nochmal sich zu informieren, was ist denn nun eigentlich mit dem Getreide und was ist mit dem Zucker. Und wir müssen unser Leben lang lernen, wie wir leben sollen und zu diesem Leben gehört ganz banal und ganz wichtig und als alles primär gehört die Ernährung. Damit steht und fällt alles. Ich habe vorhin gesagt, so wie wir hier sitzen, hat es uns vor 10 Jahren nicht gegeben. Alle unsere Zellen haben sich wieder neu aufgebaut und sie können sich nur aus dem aufbauen, was wir zugeben. Nur daraus können diese Zellen gebildet werden. Wer Aldi kauft, der kriegt Aldi Zellen, sage ich immer. Also seien Sie bitte so gut und besorgen Sie sich das Beste, was Sie haben können. Wenn Sie einen Rolls Royce zu Hause noch in der Garage haben, ich habe einen Freund, der hat einen, der hat ihn auf seine alten Perserteppiche gestellt, immerhin. Der, mein alter Nebenmann, von dem ich Ihnen euch erzählt habe, der da tätig wird, der hat einen solchen zu Hause stehen, auf dem Perserteppich. Der fährt mit seinem Wagen ja, an die freie Tankstelle und sagt, hast du irgendwo hier, ich brauche ein bisschen Öl, hast du was im Sonderangebot? Nein, der fährt zu Auto Becker und da zieht sich der Mensch die weißen Handschuhe an, wenn er das Öl einfüllt. Ne? Und Sie selber, haben Sie kein Rolls-Royce? Sie kaufen da irgend so Zeug, nur weil drei Hähnchen für 10 Euro zu haben sind? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Nicht? Da müssen wir genauso uns verhalten wie bei dem Rolls-Royce, den wir selber auch fahren. Und da gehören die besten Stoffe mit hinein und darüber muss man sich informieren. Und das tun die Damen von der Gesundheitsberatung aller bestens und perfekt. Ich bin stolz, dass es das jetzt auch in Braunschweig gibt und ich gratuliere, in Rostock gibt und ich gratuliere euch dazu.
Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Hense, verehrter Dr. Hense und lieber Joachim, wie ich sagen darf, bin ich ganz stolz. Und ja, wir wünschen dir noch viele, viele interessierte Zuhörer. Du bist jetzt im Ruhestand und da kannst du also weiter mit deinem Wohnmobil Städte und Dörfer bereisen und überall die Menschen schlauer machen. Ja, und natürlich gute Gesundheit dafür. Und dafür Danke. Sorgt, wie du eben schon gesagt hast, in erster Linie der morgendliche Frischkornbrei. Richtig. Und damit da ein bisschen mehr Abwechslung reinkommt als Äpfel, Banane und Curry, wie du sagst, da haben wir dir eine hübsche Keramikschüssel gekauft und zwei für die Masse und zwei kleine für euch beide, liebe Heide, zum Essen.
Vielen Dank. Großartig.
Ja, also von mir an dieser Stelle auch nochmal recht herzlichen Dank für diese Ja, für diesen ganz toll gelungenen Abend. Ich ergänze das nochmal mit ein paar kleinen Sachen. Es wird jetzt vielleicht gefragt, welcher Arzt, welche Ärztin macht das hier in Rostock. Wir haben uns da ein bisschen kundig gemacht. Das, was ziemlich sicher ist, ist die Frau Dr. Sieglinde Grobiker, die ihr am Doberaner Platz findet. Ihr findet das auch, wenn ihr bei Veleda dort reingeht auf den Seiten, findet ihr dort auch als Ärztin. Sie hatte mich nochmal darauf aufmerksam gemacht oder man hatte mich in der Praxis nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass ihr das ganz normal mit einer Überweisung vom Hausarzt macht, dann, wenn es Schwierigkeiten dort geben sollte, weil das ist ja dann Überweisung von Hausarzt zu Hausarzt, dass im Betreff dann nachher draufsteht, Fachärztin für Naturheilverfahren und ansonsten ruft ihr sie einfach an, fragt sie, wie man das am besten machen kann. Da wurde mir heute noch eine weitere Praxis genannt, Frau Dr. Frenkel im GDZ im Lippenklein. Gynäkologin, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wir haben von einem Dr. Berg gehört, der auch in Lüttenklein praktiziert. Da müssen wir noch mal ein bisschen dranbleiben, gucken. Das können Sie selber auch noch mal machen. Das sind die Ärzte, die uns in der Hinsicht bekannt sind. Und ansonsten. Ja, also falls von Ihnen welche noch bekannt sind in Rostock, dann wäre es gut, dass Sie uns das auch nennen, damit wir das dann noch mal an entsprechender Stelle nachher weiter sagen können. Wenn jetzt einer sagt, oh, wie mache ich das mit dem Arzt und so weiter, ich habe von Veleda die Information bekommen, dass sie dort eine Telefonnummer für Patienten haben, aber auch eine Telefonnummer für Ärzte, die jetzt noch ein bisschen unsicher sind und Dinge dort in Erfahrung bringen möchten. Auch das kann man dort erfahren. Das sind verschiedene.
Hast du hier die Telefonnummer geschrieben? Ja.
Die stehen in dem Heftchen. Also die eine Nummer steht auf dem großen Flyer drin, das ist da, wo es die Heftchen gibt und in dem Heftchen ist alles drin, wie man die Spritzen setzt, wie man die ganzen Informationen von den Ärzten aus rausbekommt, das sind fast 3 Seiten, deswegen habe ich jetzt keine genannt, weil die alle da drin stehen. Also wer daran Interesse hat, findet dort die Informationen. Ja, und dann wurde ja schon mehrmals der Frischkorngericht oder das Frischkorngericht aufgezählt. Denkt nochmal dran, bei Biofrisch würdet ihr zum Beispiel diese gute Sahne bekommen, unter anderem bei Biofrieda. Wir haben heute das große Glück, dass die Frau Jaster, die Chefin persönlich da ist und Antje ebenfalls da ist. Könnt ihr euch ebenfalls informieren, dort gibt es diese schönen Zutaten dafür. Das habe ich jetzt gerade letzte Woche zugeschickt bekommen. Wer sich dafür interessiert, es geht ja nochmal um Zucker, Nichtzucker und ganz viele andere Sachen auch. Dort gibt es foodwatch.de, wir haben es dort am Informationstisch hingelegt. Wenn man dort auf die Seiten abgespeist.de geht, findet man noch sehr wertvolle Informationen in Sachen Zucker und Co. Und wir werden das am 8. Januar nochmal sagen, am 16. Februar kommt der Thilo Bode, der Geschäftsführer persönlich nach Rostock, nicht zu uns jetzt, sondern er ist bei Weiland zu Gast. Das werden wir dann aber nochmal gesondert rumschicken. Ja, das zu den Sachen. Ich habe mittlerweile auch erfahren, dass es in Rostock eine Studie gibt zum Thema Misteltherapie. Ganz interessant. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Das dauert noch ein bisschen länger. Die läuft jetzt 2 Jahre erstmal. Denken Sie daran, wer jetzt informiert werden möchte. Viele haben sich schon in unsere E-Mail-Liste aufnehmen lassen am Infotisch. Das erleichtert uns die Arbeit, weil wir dann nicht die Leute alle anrufen brauchen. Wer also eine E-Mail hat, sollte das nutzen, um einfach dann auch rechtzeitig informiert zu sein, was an welcher Stelle stattfindet. An dieser Stelle auch nochmal ganz recht herzliches Dankeschön an Veronika. Veronika ist ganz weit hergereist, sie war mit uns in Lubmin und kommt aus dem Schwarzwald und wie gesagt, unterstützt uns hier auch als Gesundheitsberaterin bei dem Infotisch. Ich möchte an dieser Stelle eben nicht die 20 Helfer oder mindestens 20 Helfer unserer Stammgruppe vom Gesundheitstreff Rostock vergessen, die ja unermüdlich dort die Dinge in der Küche und ihr seht ja, was alles aufgebaut wurde, dort gemacht haben. Also auch für die nochmal einen kleinen Beifall, weil das einfach eine ganz ganz tolle Leistung ist. Ohne die können wir das so in dieser Form überhaupt nicht durchführen. Wichtig ist nur uns, Sie kriegen jetzt viele Informationen. Ich weiß, manche Dinge sollte man wirklich innerhalb von 72 Stunden umsetzen. Ansonsten geht man wieder nach Hause und dann bleibt das alles, wie es ist. Versuchen Sie sich ein bisschen auch an diese Regelung zu halten. Sie haben uns, ich sage mal, im Hintergrund, wo Sie jederzeit anrufen können. Wir machen hier ein bisschen Theorie, in der Küche Praxis. Sie können uns in den entsprechenden Praxisseminaren besuchen. Das finden Sie auch bei BioFrieda und Frau Jeckel macht ja auch die Praxisseminare, wo Sie sich einfach das nötige Wissen aneignen können. Machen Sie Ihre eigene Gesundheitsreform. Ich weiß, dass im Herbst einige jetzt mitkommen, Ende Oktober zu der Herbsttagung nach Lahnstein. Das können einige nachher weiter bei der Frühjahrstagung machen und so weiter. Ich wünsche Ihnen einfach alles, alles Gute. Danke, dass Sie gekommen sind. Denken Sie an den 29. November, an den 8. Januar. Ich wünsche Ihnen einfach noch sonnige Herbstwochen. Danke Ihnen, dass Sie hier waren und alles, alles Gute.